Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Da sind wir.
Ja, da sind wir.
Weißt du, was ich gerade bei dir gesehen habe im Hintergrund? Du hast da eine Urne stehen, ne?
Hinter dir. Ich habe hier, glaube ich, sogar mehrere.
Drei Urnen.
Da stehen sogar noch, dahinter stehen auch noch welche.
Welches ist denn die du am meisten präferierst?
Eigentlich, ich präferiere am meisten, dass die Menschen sich selber was ausdenken. Also diese fertigen Urnen, diese Papierurnen, das ist hier diese roséfarbene, die finde ich schön. Das sind ja wie so kleine Lampions. Die finde ich hübsch. In der Mitte habe ich hier von einem Hutmacher eine Urne aus Stroh. Und ganz außen steht eine aus Ton gefertigt, die allerdings ein Modell ist, was eigentlich nicht unbedingt in der Form zu verwenden ist, weil da A, gar keine Bänder dran sind und B, sie auch sehr, sehr bauchig ist. Also, naja, man könnte aber die Asche ohne die Kapsel dort hineinfüllen. Das könnte man schon. Aber da bin ich auch mit einer Tontöpferin im Gespräch und habe die große Hoffnung, dass sie vielleicht mit mir eine oder zwei oder drei Modelle ausarbeitet, die ich präferieren könnte. Das ist ja was sehr, sehr Persönliches, ne? Es gibt Menschen, die mögen da ganz gerne viel Geld für ausgeben, für diese Schmuckurne im Sinne, nicht weil man viel Geld dafür ausgibt, sondern weil natürlich die kostspieligen Schmuckurnen einfach auch möglicherweise teurer sind, die eben nicht so seriell hergestellt werden, sondern so ein bisschen persönlicher sind. Und dann gibt es für mich etwas, was, wenn du mich fragst, was ich präferiere, dann präferiere ich eigentlich diese Kohlekapseln oder Kohleurne, nennt die sich auch. Die ist aus reiner Kohle. Ich habe jetzt hier gerade keine stehen. Und die wird direkt im Krematorium, wird die Asche gleich in diese Kohlekapsel, in diese Kohleurne eingefüllt und der Deckel wird verschlossen und ist dann geht nicht mehr zu öffnen, es sei denn, er geht dann kaputt. Und ich kann sie dann eben nicht wieder schließen.
Und dann?
Dann kann ich diese Kapsel, die ist auch mit Bändern versehen. Also ich nenne es Kapsel, weil sie von der Größe genauso groß ist wie die aus Lignin bestehende Kapsel, die städtisch vorgegeben wird, die sich innerhalb von 10 Jahren auflöst. Und diese Kohlekapsel, die löst sich natürlich viel, viel schneller auf, ist also, weil es wirklich reine Kohle ist und die kann man so direkt in die Erde geben. Also dann brauche ich keine Schmuckurne mehr, sondern kann diese Kohleurne nehmen. Nur eben der Unterschied zwischen Kapsel und Urne, muss man ganz klar sagen, ist, dass eine Kapsel das Inlay sozusagen, die beinhaltet die Asche des verstorbenen Menschen. Und die Urne kommt dann noch da drüber. Das heißt, die Kapsel muss in die Urne hineinpassen. Oder ich lasse die Kapsel ganz weg und tue die reine Asche in eine Urne rein, wenn das nicht passt ineinander. Oder ich kann eben die Kapsel als solche schon nehmen, dass sie eben eine hübsche Kapsel ist und auch eine sinnvolle Kapsel. Und das wäre dann diese, wie ich sie nenne, Kohlekapsel. Die wird aber vom Hersteller Kohleurne genannt. Die ist eben auch schon mit Bändern versehen und in der Lage auch abgesenkt zu werden, ohne dass man sich hinknien muss und ganz, ganz tief in die Erde beugen.
Und ist das auch irgendwie geschmückt? Ist die verziert oder ist das einfach nur...
Gibt es. Also ich mag sie am liebsten in schlicht. Da steht überhaupt gar nichts drauf. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Blätter, Herzen, ich weiß nicht, Kreuze, was da alles so draufstehen kann. Ich habe noch nie so eine bestellt.
Ich habe ja mal für eine Frau, eine verwaiste Mutter, deren Kind im Friedwald bestattet ist. Und die hat immer gesagt, ich möchte jeden Tag zum Friedhof gehen. Mir ist es am allerliebsten, wenn ich dabei beim Baum bin. Mhm. Und sie traut sich nicht wegzufahren. Sie traut sich nicht irgendwo hinzufahren, weil sie sagt, dann kann ich da ja nicht hin. Ich kann keine 3 Tage in Urlaub fahren, weil ich dann weg bin von diesem Platz, wo ich hin möchte. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Es gibt nämlich, guck mal, was ich gefunden habe. Kannst du es sehen?
Eine Eule? Oder was ist das? Nee, so eine Mini.
Das ist eine Mini-Urne. Ganz schlichte Mini-Urne, die durchaus irgendwo bestellt werden kann. Ne? Da sind die Hersteller sehr erfindungsreich. Und das ist eigentlich gedacht für die Asche von Tieren. Dass da sozusagen ein Stückchen Tierasche mit reinkommen kann.
Weil das ist so ein bisschen Eierbechergröße, ne? Wahrscheinlich.
So ein bisschen, ja, genau. Also da passen ein gehäufter Esslöffel oder sowas passt da rein.
Genau, das ist auch etwa die Menge für ein kleineres Tier. Genauso wie wenn ein Neugeborenes, so eine stille Geburt, da bleibt auch ungefähr so die Menge eines Eierbechers übrig, so ganz klein.
Und dann haben wir die Idee so entwickelt, dass sie nämlich hingegangen ist, dass ich glaube, das Kind von ihr war 1,5 Jahre vorher gestorben. Und dann ist sie hingegangen und hat ein kleines Taschenmesser mitgenommen und hat diese kleine Urne, die sie sich bestellt hat, da gibt es auch verschiedene Designs, und da hat sie ein kleines bisschen Erde reingetan von dem Platz und ein ganz kleines bisschen von der Baumrinde abgeschabt. Mhm. Und dann hatte sie eine Urne to go.
Die sie dann immer mitnehmen kann, weil sie sich nicht getraut hat, ohne den Verstorbenen irgendwo hinzugehen. Ja, das ist natürlich sehr materiell jetzt auch gedacht, ne? Und auch gefühlt offensichtlich. Ich kenne auch viele, die zum Beispiel so einen Ort überhaupt eben gar nicht brauchen, ne? Wo jemand bestattet ist, sondern immer ganz klar sagen, also ich habe meinen Verstorbenen immer bei mir. Ich muss mich nur einmal so ein bisschen besinnen oder auch öffnen. Tatsächlich geht es mir selber auch so, dass ich habe zum Beispiel einen von, würde ich sagen, doch einigen Verstorbenen, aber einer steht mir ganz besonders nahe. Und wenn zum Beispiel der Himmel so ganz, ganz schöne Bilder verschenkt, und das ist ja immer so, ne, dass man im Himmel wunderschöne Malereien sehen kann, die sich da bilden, besonders beim Sonnenauf oder auch beim Sonnenuntergang, aber auch mal zwischendurch. Und da sage ich immer meinem besonderen Verstorbenen, oh, jetzt schau mal, jetzt kannst du mal kurz durch meine Augen gucken. Ich leihe dir meine Augen und guck dir das mal an, wie schön das ist. Weil ich weiß, derjenige war Künstler, Kunstmaler und schätzt solche Bilder eben ganz besonders. Und manchmal, das habe ich schon erlebt, wird mir so richtig, geht's mir durch und durch in dem Moment. Und dann bin ich mir irgendwie ganz sicher, dass er das sieht.
Das ist zum Beispiel eine Frage, das weiß man vorher nicht. Ob man weiß vor dem Tod eines nahen Menschen nicht, ob die Person, die übrig bleibt, Friedhofsgängerin ist, ja oder nein. Also ich erlebe hier zum Beispiel in meiner Umgebung, da gibt es eine Gruppierung von guten Freundinnen, die tatsächlich sich ein Erdgrab gemeinsam gekauft haben. Und die ersten, die gestorben sind, die dann haben eine Erdbestattung und da können noch ganz viele Urnen dann obendrauf gesetzt werden. Und jetzt haben wir da 2 Witwen und die eine ist eine Friedhofsgängerin und die andere gar nicht. Mhm. Und das ist ganz spannend, genau was du sagst. Ich stelle die Frage immer so, dass ich denjenigen sage, wo bist du der verstorbenen Person am nächsten? Wo triffst du sie am leichtesten? Und die einen gehen auf den Friedhof und die anderen sagen, vielleicht am Fluss oder an dem Baum oder wenn ich in den Himmel gucke, wie du das gesagt hast, das ist doch was ganz Schönes. Wie schön, dass es so individuell sein kann.
Deswegen sage ich immer in Beratungsgesprächen zu den Menschen, denen es um ihren eigenen Tod, um ihr eigenes Sterben geht, sie sollen bitte unbedingt mit ihren Kindern darüber sprechen, so sie denn welche haben, oder mit ganz nahen Angehörigen, dass die sich Gedanken machen, was wünschen sie sich? Möchten sie gerne auf den Friedhof gehen? Möchten sie in einen Friedwald gehen, zu einem Baum? Oder möchten sie eben irgendwo freier sein? Oder sagen sie ganz klar, nee, ich möchte gar nicht? Und dann gibt's natürlich auch, wie zum Beispiel in meiner ganz persönlichen Familie es der Fall war mit meinen Geschwistern, natürlich auch unterschiedliche Aussagen. Der eine möchte zum Friedhof und der andere sagt, nee, ich brauche das gar nicht. Und der das gar nicht braucht, der blutet dann möglicherweise finanziell, weil das natürlich auch dann eben so ein, wie in unserem Falle, 12-stelliges Familiengrab eben ordentlich auch ins Portemonnaie greift. Weil man ja immer alle 12 Stellen mit verlängern muss.
Und gleichzeitig kann sich das ja auch im Laufe der Zeit ändern. Ich weiß noch eine Geschichte. Ja. Als meine Tochter gestorben ist, da habe ich den Friedhof als, da war es am dichtesten dran. Da war ich noch viel mehr mit der Materie behaftet, würde ich mal so sagen. Und ich weiß noch eine Situation, dass ich irgendwann mit einer Gruppe von Leuten gesprochen habe, von Freundinnen gesprochen habe und gesagt habe, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, dass meine Tochter da am Friedhof liegt. Die muss zu mir in den Garten. Und dann war eine Frau dabei, ein Haudegen an Frau, die hat dann gesagt, okay, sagt sie, ich stehe dir zur Verfügung, wir können eine Nacht- und Nebelaktion machen. Und das war so beruhigend, das war so unfassbar beruhigend, dass ich gedacht habe, da ist jemand bereit, mit mir in der Nacht- und Nebelaktion loszugehen, um da einen Spaten anzusetzen und so einen Kindersarg rauszuholen. Das hat mich so unfassbar beruhigt, dass das war nicht mehr nötig. Und ja, sonst hätte ich es natürlich auch jetzt nicht erzählt, wenn ich es getan hätte, ne? Das hätte ich ja nicht gesagt, dass ich da im Friedhof was rausgebuddelt habe. Das hätte ich ja nicht getan. Also auf jeden Fall war das nicht mehr notwendig. Und dann habe ich festgestellt im Laufe der Zeit, dass ich bin überhaupt keine Friedhofsgängerin mehr. Überhaupt nicht. Und das ist schon im Laufe der Jahre hat sich das dahingehend verändert, dass ich denke, meine Lieben, die finde ich nämlich überhaupt nicht am Friedhof.
Es gab doch mal so einen kleinen Dokumentarfilm, nicht, über dich und deine Kinder, weiß nicht, NDR-Fernsehen oder irgend sowas.
Bei NDR, ne?
Ich meine, genau, ich habe das mal gesehen, wie du eben als deine Kinder kleiner waren. Nee, die waren dann sogar eigentlich auch schon größer, dass ihr da wurde beschrieben, wie ihr da regelmäßig eben das Grab deiner Tochter aufsucht, alles Mögliche mitnehmt.
Schokoküsse,
ja.
Und das war damals noch so und das hat sich noch mal sehr, sehr verändert. Jetzt ist das unser Weihnachtsbrauch, das passt vielleicht auch ganz gut jetzt in diese Zeit rein, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass wir manchmal und mit Zeit eine mehr oder weniger aufwendige Torte backen. Und dann geht Weihnachten eigentlich dann los, wenn sozusagen es dunkel wird. Heiligabend ist das ja dann um 4 schon dunkel, 4:30. Und dann fahren wir mit den ersten Tortenstücken zum Friedhof und die bringen wir dorthin.
Das macht ihr heute noch?
Das machen wir heute noch, ja. Das machen wir auch heute noch. Und dann ist es so, dass wir eine ganze Tasche mit Grablichten haben, eine ganze große Tasche mit Grablichten und dann stellen wir da natürlich ganz viel Licht hin und dann machen wir einen Spaziergang auf dem Friedhof und stellen dort Licht hin, wo es ganz leer aussieht. Und wenn die Tasche leer ist, fahren wir nach Hause. Und irgendwann hat mal eins meiner Kinder gesagt, ja, das ist Weihnachten. Jetzt ist Weihnachten. Erst dann, wenn wir das gemacht haben, ist Weihnachten. Dann habe ich irgendwann gedacht, da habe ich einen kleinen Artikel, glaube ich, gelesen über die Umweltschädlichkeit von Grablichtern. Und da habe ich gedacht, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Stimmt, absolut. Das ist ja furchtbar. Das heißt, wir haben dann alles Mögliche probiert mit leeren Schraubgläsern, wo wir Luftlöcher reingemacht haben, so und so weiter, weil das Wetter im Heiligabend nicht immer so ist, dass du ein Licht so hinstellen kannst, ne? Es ist windig und vielleicht regnerisch und so. Und dann habe ich gesagt, kann ich ökologisch nicht vertreten, sowas zu machen.
Doch diese Laternen.
Ja, aber
wo man eine Kerze reinstellen kann.
Ja, wenn die aus Glas sind, kannst du das vertreten, ökologisch. Ja,
das meine ich. Also gut, da ist natürlich besteht die Gefahr, dass die dann geklaut wird vom Friedhof, wie alles, was nicht niedrignagelfest
ist. Das Entscheidende ist, dass wir über den Friedhof gehen und da Licht hinstellen, wo es leer aussieht. Das kannst du dir im Grunde genommen nicht leisten, weil wir verteilen meistens 30 Lichter.
Ach, richtig, 30, ja. Ja, eine Kollegin von mir in Berlin, eine Bestatterin, die hat den ganzen Keller voll mit diesen, war ich sogar mal mit ihr los, haben wir bei Ikea, musste sie einen Großeinkauf machen und dann haben wir also unter anderem auch bestimmt 30 solche Laternen, die gibt's nämlich bei Ikea, eingekauft.
Ja, und gleichzeitig würde ich habe eine andere Lösung gefunden. Wir haben es 2 Jahre nicht gemacht und haben gesagt, das ist so schade, weil das so schön ist, dass es für uns Weihnachten pur ist. Und dann habe ich 30 Krabblichte gekauft. Und das haben wir gemacht. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Friedhof gefahren und habe sie alle wieder eingesammelt.
Oder später, weil das so ein Krabblicht brennt doch viel länger als einen Tag, oder?
Du kannst auch am übernächsten Tag hinfahren, also zweiten Weihnachtstag oder dritten Weihnachtstag oder sowas ähnliches kannst du ja hinfahren. Und ich sammle eine ganze Tasche wieder ein. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Es gibt Versandhandel, da kannst du Wachs kaufen. Und da kaufe ich jetzt Sonnenblumenwachs und Dochte. Und dann habe ich hinterher, wenn ich die ganzen Lichter wieder eingesammelt habe, dann fülle ich die wieder neu. Und das funktioniert hervorragend. Das heißt, die Lichter, die wir in diesem Jahr verwenden, die haben alle schon mal so einen Rundschlag hinter sich gebracht.
Also das sind dann Glasgläser, oder?
Nein, das ist Plastik. Aber wenn Plastik wiederverwendet wird, kann ich das machen.
Naja, schön. Ist ja eine schöne Idee. Aber überhaupt, dass ihr das so ritualmäßig jedes Jahr macht und damit auch noch Weihnachten verbunden ist, ist ja eigentlich was ganz, ganz Wunderschönes.
Ja, das wärmt, ne? Das ist schön, wenn es warm wird.
Ja. Man kann auch, fällt mir dabei ein, wenn es warm wird, bevor man einen Menschen beerdigt, also ob nun als in der Urne oder im Sarg, also ein Feuer vorher im Grab, in der Grabgruft machen. Dazu gehe ich jetzt neuerdings über, dass ich das mache, dass ich erstmal den Ort sozusagen vorwärme.
Und nicht nur mit Kerzen, ne?
Nee, richtig mit einem offenen Feuer.
Eine Feuerschale?
Nee.
Oder wie machst du das?
Im Grab, also richtig da Feuer, also Holz aufschichten und richtig dann ein Feuer machen.
Das finde ich auch eine wunderschöne Idee. Ganz schön. Sodass dann praktisch die Elemente alle eine Rolle spielen können. Ganz wunderschön. Genau. Also dann müssten wir eigentlich sagen, in diesem Sinne wünschen wir uns jetzt richtig schöne Tage, ne?
Sind wir schon durch mit unserer Zeit heute? Richtig schöne Tage, ja, wir sind ja kurz vor Weihnachten.
Schöne Tage und vielleicht nicht vielleicht, sondern ich wünsche uns ganz viel Nähe mit einer anderen Welt. Eine schöne, warme Nähe.
Ja, mit dem, was eben da so adventlich, wir hatten ja letztes Mal den Advent so ein bisschen angesprochen oder das Ankommen angesprochen, das, was da aus der Zukunft auf uns zukommt, dass das eben dann jetzt eventuell da ist. Ne? Ich frage mich immer, möchte ich noch ganz kurz ansprechen, weil ja jetzt wirklich Weihnachten kommt. Im christlichen Sinne wissen wir ja so ungefähr, was wir feiern, denn die Geburt des Christkindes, des Jesuskindes oder des, für mich ist immer der Christus wichtiger als der Jesus, also sozusagen der auferstandene Teil. Aber was feiern wir denn eigentlich? Also wenn wir uns davon jetzt so ein bisschen lösen, ne, wenn wir jetzt einfach spirituell das anschauen, was tun wir da eigentlich an Weihnachten? Wie kann das für uns etwas Sinnvolles über diese unglaubliche Geschenkparade hinaus und den ganzen Stress und all das, was damit ja häufig verbunden ist um Weihnachten herum, was kann sich denn da erfüllen eigentlich?
Das ist die Weihnachtsidee. Und die hat ganz viel mit Scrooge zu tun. Das ist von Charles Dickens. Das ist die Weihnachtsgeschichte per se, wo ein richtig hartherziger, egoistischer, geiziger Materialist weichgeknetet wird.
Schon so lange her, ich habe es vergessen.
Von dem Geist der Weihnacht, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Die suchen ihn heim. Und das ist ein bisschen so Variation der kleine Lord. Dann gibt es die Disney-Variation, ist der Grinch. So ein Weihnachtshasser, der tatsächlich zu einem weichen Menschen wird. Das ist eigentlich die Weihnachtsidee. Und könnte man natürlich auch vorchristlich gucken, das ist natürlich die Wintersonnenwende. Das Licht der Welt wird wiedergeboren. Und das Christentum hat einen anderen Namen dafür gefunden.
Ja, so ist dann nicht wirklich auch ein Ereignis. Ne? Ich gehe schon davon aus, dass da auch etwas sich ereignet hat.
Ja.
Was nicht nur jetzt namhaft sozusagen. Aber letztendlich, ja, das Fest der Liebe. Wo die Herzen aufgehen und weich werden.
Weich werden.
Das können wir uns ja wünschen. Weiche Herzen, offene Herzen sind immer was Schönes und sind auch besonders schön für die Verstorbenen, wenn unsere Herzen offen sind und die Verstorbenen mit einschließen.
Und danke für die Idee mit dem Feuer. Das wünschen wir uns auch. Alles Gute.
Ja, schöne Weihnachten.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.